Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht in der Offenbarung im 3. Kapitel. Dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Abschnitt aus der Offenbarung ist das letzte der sieben Sendschreiben anfangs der Johannes-Offenbarung. Sendschreiben, ein kurzer Brief an die Gemeinde in Laodicea. Gelegen in Kleinasien, Laodicea war eine Stadt, auf die man stolz sein konnte, in der man gern lebte und gerne arbeitete. Sowas wie das Baden-Württemberg Kleinasiens. Stuttgart, dann hätten wir es. Eine medizinische Hochschule, die damals so renommiert war, dass Augensalbe aus Laodicea überall auf der Welt bekannt war. Die waren hochspezialisiert darauf. Kleidungsfabrikation, die ganz hervorragend bekannt war. Und das sind nur die Sachen, die geschichtlich überlebt haben in der Überlieferung. Also eine Gemeinde, die in einer Umgebung sitzt, in der es den Menschen gut geht. Und die Gemeinde lebt in dieser Stadt und in dieser Umgebung. Und man darf davon ausgehen, es geht der Gemeinde auch gut. Das ist ja bis heute so, wenn es der Stadt gut geht, dann geht es uns auch wohl. Und nun kriegt diese Gemeinde, beziehungsweise ihr Engel, also modern dürfen wir sagen, ihr Pastor, der als Botschafter von Gott auszurichten hat, was zu sagen ist, der kriegt einen Brief. Und das ist so eine diplomatische Mission, die recht typisch ist für das, was wirklich eine Rolle spielt im Geschäft eines Botschafters. Normalerweise, die Auslandsvertretungen dienen ja so als Andockstation für abgebrannte Rucksacktouristen. Wenn irgendwas schiefgegangen ist, dann geht man zu seiner Botschaft oder zum Konsulat und die helfen dann irgendwie weiter. So eine Art Jugendherberge. Aber das ist nicht, wozu man einen Botschafter braucht in einem fremden Land, sondern damit bei irgendwelchen Spannungen und politischen Verstimmungen der Botschafter als Kontaktperson fungieren kann und notfalls einbestellt wird und dann nimmt er die Hacken zusammen und die Hände an die Hosennaht und hört sich an, was der Regierungschef oder der Außenminister des Landes zu sagen hat. Dieser Botschafter der Gemeinde in Laodicea, der muss sich was anhören. Vom Herrn der Kirche, vom Herrn Christus. muss sich was anhören im Blick auf seine Gemeinde. Und Christus gibt sich zu erkennen im Gegensatz zu Laodicea und den Leuten dort. Im Gegensatz, ich muss leider sagen, auch zu mir und zu euch. Christus identifiziert sich als der, der Amen heißt. Was ist das für ein merkwürdiger Name? Kleiner Hinweis, wenn der nächste Zeuge Jehovas vor der Tür steht und fragt, ob ihr wisst, wie Gott heißt, versucht es mal mit dieser Bibelstelle. Vielleicht ist das eine neue Erfahrung für den Gesprächspartner. Aber was heißt das, wenn einer Amen heißt? Es heißt genau, dass er Gott ist. Das heißt, dass das, was er sagt, gilt. Das heißt, dass das, was er sagt, umfassend ist. Da braucht man nur noch Amen dazu zu sagen. Fertig. So ist es. Kein Bedarf an Diskussionen und nichts Schwankendes und Unzuverlässiges. Wie würde ich heißen? Unter dem Gesichtspunkt. Ich glaube, ich müsste heißen, tut mir leid, aber so habe ich es nicht gemeint. Oder manchmal, tut mir leid, aber ich habe es mir anders überlegt. Oder gelegentlich auch, es tut mir furchtbar leid, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Ich glaube, mein Name würde ziemlich eindeutig mit tut mir leid anfangen. Und da sieht man den Unterschied zwischen Gott und uns Menschen. Wir können nicht, so wie wir wollen und sollen, oder nur ausnahmsweise jedenfalls. Und das geht noch weiter mit der Selbstoffenbarung Jesu Christi. Er sagt, er ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Und da haben wir das Gleiche wieder, das gibt's nicht in unserer Welt. Wenn ein Zeuge nicht mutwillig lügt, dann ist man vor Gericht schon ziemlich leidlich zufrieden mit ihm. Und da tut der Richter gut daran. Die Wahrnehmung ist getrübt. Die Fähigkeit, Wahrgenommenes wiederzugeben, ist eingeschränkt. Und die Beobachtung verändert das Ergebnis. Es ist ja nicht möglich, dass ich mich an der Schule meiner Kinder in eine Unterrichtsstunde einfach mal hinten reinsetze, um mal mitzukriegen, wie das so läuft. Denn in dem Moment, in dem ich da sitze, läuft es nicht mehr so, wie es sonst läuft. Dann ist die Lehrerin nicht mehr dieselbe Person und die Kinder sind auch anders. Weil die uns, was macht der da hinten? Was guckt der jetzt? Setzt mir da einen hin, der meine Predigt bewertet und wundert euch nicht über den Unterschied. Die Beobachtung verändert. Aber Christus als Zeuge verändert nicht, sondern er gibt genau wieder, was Gott uns zu erkennen geben will von sich und von seinem Segen und von seiner Gnade. Und Christus verfälscht nicht. Sein Zeugnis entspricht genau dem, wovon er zeugt. Und er sagt, er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Am Anfang das Wort. Und durch das Wort ist alles, was ist. Und das Wort ward Fleisch und kam in unsere Welt, nahm bei uns Wohnung in Jesus Christus. Der Herr der Gemeinde in Laodicea äußert sich und diktiert diese kurze Postkarte. Und nun schreibt er einen dreifachen Ruf zur Buße. Es fängt an mit der Feststellung, ich kenne dich. Ich kenne deine Werke. Ich weiß, was los ist mit dir. Boah, wenn mir das jemand sagt, dann hoffe ich, dass er es doch nicht weiß. Beim Herrn Christus ist diese Hoffnung vergebens. Er weiß, was mit uns los ist. Mit uns heute und mit denen damals genauso. Zweitens, ich rate dir. Und drittens, ich weise dich zurecht. Christus erkennt uns, liebe Schwestern und Brüder. Er erkennt uns, so wie die Menschen damals. Ein Blick und er weiß, was los ist. Und weiß das besser, als ich es schon von mir weiß. In Laodicea ist der Hauptvorwurf, den Christus der Gemeinde zu machen hat, dass die so lauwarm sind. Nicht richtig heiß und auch nicht kalt. Das Weder noch dieser Leute wird oft mit einem goldenen Mittelweg verwechselt, mit dem Kompromiss, den man doch finden und schließen muss, damit man miteinander zurechtkommt. Kompromisse sind was Feines, wenn es um Fußbodenbeläge geht oder so oder um Farben. Aber Kompromisse in Fragen des Fundaments unseres Glaubens dürfen wir bitte nicht schließen. Kompromisse darin, ob wir alles mitmachen dürfen, was in unserem Land fröhlich oder auch nicht fröhlich geschieht, da wird es schwierig. Faule Kompromisse mit den Lebensgewohnheiten und Lebensbedingungen der Umgebung sind höchst problematisch. Und der Herr Christus sagt, das macht ungenießbar. Und wer mal lauwarme Nahrung zu sich nehmen durfte, der weiß, das einzige Gericht, aber auch wirklich das einzige, dass man lauwarm genießen kann, ist schwäbischer Kartoffelsalat. Lauwarmes Bier, lauwarmer Schweinebraten. Ich mache nicht weiter. Christus erkennt uns und warnt davor, dass wir nicht lauwarm werden. Was ist das Schlimme am Kompromiss und am Mittelweg? Was passiert, wenn eine Profi Bundesliga-Fußballmannschaft. Was passiert, wenn die jedes Spiel unentschieden spielen? Jeden Spieltag 34 Mal hintereinander unentschieden und dann ist die Saison um. Was passiert mit denen? Wer weiß das? Mein Sohn wusste das auf Anhieb. Bitte? Die steigen ab. Ja, natürlich. Die steigen ab. Die haben dann 34 Punkte. Da muss ein Wunder geschehen, damit die überhaupt in der Liga bleiben. Das ist nicht gut. 40 braucht man, um den Klassenerhalt zu sichern. Dagegen, wenn die genau jedes zweite Spiel gewinnen und jedes zweite Spiel verlieren, dann landen sie im guten Mittelfeld. Nun sind die Fußballregeln und wie da gezählt wird, das ist ein bisschen kompliziert. Aber das stimmt. Und im Blick auf das Christentum ist es offensichtlich besser, wenn jemand ein Feind und Verfolger des christlichen Glaubens ist, als wenn der sagt, es ist mir vollkommen egal. Jeder soll nach seiner Fassung und so weiter. Warum? Weil der Feind dem Herrn Christus hinterher ist. Und darauf reagiert der Herr. Schönstes Beispiel im Neuen Testament ist der Apostel Paulus. Ein glühender Hasser und Verfolger der christlichen Kirche und derer, die da dem sogenannten neuen Weg folgen. Und es passiert ihm genau das, was er beabsichtigt, er findet und fängt den Herrn Christus vor Damaskus. Gut, wie das geschieht, da gibt es ein paar kleine Überraschungen für Paulus. Und wer hinterher tatsächlich der ist, der gefangen ist, das ist auch, womit er nicht gerechnet hat. Aber der ist hinter Christus her. Und wenn man das von jemandem sagen kann, da ist wunderbare Hoffnung, dass der Herr Christus sich solche Leute keinesfalls entgehen lässt. Wunderbar, wenn sich jemand bemüht und fragt und zweifelt und kritisiert und versucht, sich zu reiben an dieser Kirche und ihrer Theologie und an ihrem Herrn. Vor allen Dingen, wer nach Christus fragt und nach ihm sucht, der wird finden. Jemand, dem es egal ist, der findet sehr viel schwerer. Das ist auch nicht unmöglich. Aber das macht dem Herrn Christus mehr Arbeit, die Menschen zu finden und zu kriegen, die er will. Und das ist die Gefahr in Laodicea, wo und wann immer das liegt. Zweitens, die Frage stellt sich, ob die Leute in Laodicea eigentlich arm oder reich sind. Vergangenen Sonntag haben wir von einer anderen Gemeinde in Smyrna, in Kleinasien gehört, in Smyrna. Die hatten so die Einschätzung, es geht uns ziemlich mies. Wir kommen eigentlich nicht gut zurecht, wir sind arm. Und Christus sagt, ich kenne deine Armut. Und dann sagt er, du bist aber reich. Hier ist es umgekehrt. Die Leute in Laodicea sagen, vielen Dank, wir haben alles. Wir kaufen nichts, wir brauchen keine weitere Unterstützung. Wir kommen irgendwie klar. Das macht es Gott sehr schwierig, wenn Menschen mit randvoll gefüllten Händen vor ihm stehen, ihnen diese Hände noch irgendwie weiter zu füllen. Da passt ja nichts mehr rein. Die haben ja alles. Die sind stolz auf das Erreichte. Die sind stolz auf ihr Gold, auf ihre Textilindustrie, auf ihre medizinische Hochschule, auf was weiß ich noch. Aber diese Schätze sind nicht geläutert, steht hier. Sie haben keine Dauer. Die Kleider, die die Leute im Überfluss haben, bedecken nicht das, was wirklich schandbar ist. Und wirklich schandbar ist am Menschen nicht die Körperregion, die in Mitteleuropa konventionellerweise auch im Sommer irgendwie bekleidet bleibt, sondern wirklich schandbar ist das, was in meinem Herzen vorgeht und was ich äußere davon. Wirklich schandbar ist das, wie Menschen miteinander umgehen. Und wir sind stolz auf unsere Kommunikation, auf allen möglichen Arten vernetzt. Aber was kommt rum dabei? Wie verstehen wir einander? Wir sind vielleicht in Stuttgart stolz, Automobilherstellung. BMW ist die Abkürzung für, das wissen alle, oder? Bei Mercedes weggeschmissen. Hier werden die besten Autos nicht nur Deutschlands, sondern der ganzen Welt gebaut. Vorwärtskommen, das ist das, worum es hier geht. Vorwärtskommen mit Ingenieurskunst und Ingenieursgeist und in wunderbarem Fortschritt. Aber wo kommen wir denn hin? Wo wollen wir denn hin mit den Dingen, die wir entwickeln? Wo ist das Ziel? Und das ist das Problem der Leute in Laodicea, dass die zwar die traditionelle Augenheilkunde wunderbar pflegen, aber das befreit die Herzen nicht von Blindheit. Und manchmal geht es mir so, dass ich ins Auto steige und denke, ich weiß zwar nicht genau, wo ich hin will, aber ich bin schneller da. Christus lädt darauf ein, dazu ein, innezuhalten, sich zu besinnen, wo eigentlich unser Weg sein soll. Und wenn wir dann merken, der eigentliche Weg ist längst ganz woanders, dann will er uns helfen, dass wir wieder zurückkommen auf seinen Weg. Christus weist zurecht. Er tadelt die Gemeinde mit dem freundlichen Ziel und der Absicht, dass das zur Umkehr und zur Erneuerung führen soll, auf den richtigen Weg. Dass die Frage, auf welchem Weg wir sind, nicht offen bleiben muss, sondern dass wir ihn, den Weg, nicht nur begleiten, sondern vorgeben und führen lassen. Und da rutscht in diesem ganzen furchtbaren Kurzbrief dem Herrn Christus ein kleiner Moment raus, könnte man sagen. Man fragt sich beim Lesen, war das beabsichtigt? Er offenbart etwas aus der Tiefe seines Herzens den Leuten in Laodicea und überall und sagt, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht. Christus spricht seine Liebe aus zu diesen Menschen, denen er doch warnend sagt, passt auf, sonst fliegt ihr raus. Passt auf, dass ihr nicht ungenießbar werdet. Die Liebe Christi ist der Antrieb und der Grund für diesen Brief. Und dahinter verbirgt sich die Einladung zu Christi Abendmahl. Er steht vor der Tür und klopft an. Wenn jemand seine Stimme hören wird und die Tür auftun, dann wird er reingehen zur Feier des Abendmahls. Ich habe drüben eine wunderbare Türglocke am Büro. Frau Lechner kennt das. Wenn wir drin sitzen und jemand klingelt recht energisch, dann fliegen uns die Ohren weg. Ungelogen, man hört das im ganzen Haus, wenn man will. Aber wenn jemand vorsichtig an die Tür anklopft, weil er nicht will, dass uns die Ohren wegfliegen oder weil er die Türglocke nicht gefunden hat, dann hört man das vielleicht nicht. Das ist ganz zurückhaltend und ganz bescheiden. Der Herr Christus tritt uns nicht die Tür ein, sondern er klopft. Er möchte gern, dass wir ihn einlassen. Frage ist, hören wir das? Oder ist die Einladung Christi manchmal sehr leise in dieser Welt. Aber ich glaube, eigentlich ist das nicht die Tür zum Amtszimmer drüben, die hier gemeint ist, wo der Christus davor steht, sondern das ist die Wohnungstür in dem Mietshaus in Berlin-Neukölln, in dem ich vorher gewohnt habe. 11 kleine Wohneinheiten und unten am Eingang eine Batterie von Klingelknöpfen. Und wenn da jemand klingelt, dann ist das normalerweise entweder jemand, der betteln will, oder einer, der Werbebroschüren verteilt, oder jemand, der versucht, den Leuten, ohne dass sie es merken, einen neuen Telefonvertrag anzudrehen. Oder wenn man Glück hat, dann ist es der Paketbote, aber dann ist es ein Paket für einen Nachbarn. Und deswegen, wenn es da an den Türen geklingelt hat, dann haben die Bewohner, meistens alleinstehende ältere Damen, entweder gar nicht reagiert oder über die Gegensprechanlage gefragt. Und wenn dann einer Werbung ins Mikrofon knurrte, dann blieb die Tür zu. Dagegen haben die sich gegenseitig besucht und haben dann im Treppenhaus an der Tür der Nachbarin nicht geklingelt. Dann hätte die ja gedacht, das ist wieder Werbung, sondern geklopft. Und wenn es also dann der Frau Dietrich einfiel, die Frau Michelchen besuchen zu wollen, dann kam die und hat an der Tür geklopft. Und die sie besuchen wollte, wusste, da ist jetzt nicht irgendjemand, der mir auf die Nerven geht, sondern das ist meine Nachbarin und wenn ich Glück habe, hat die einen Teller mit frisch gebackenen Berliner Pfannkuchen dabei. Jetzt komme ich etwas ins Träumen bei den Berliner Pfannkuchen von der Frau Dietrich. Und dann konnte man also aufmachen. Und so kommt der Herr Christus zu uns. Das ist keiner, der uns irgendwie was Unfreundliches tun wollte oder uns auf die Nerven gehen, uns belästigen oder uns was aufnötigen, sondern der steht da und will mit uns unser Heil feiern. Wer auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Christus kommt als Gast in unser Leben und wird zum Gastgeber für uns. Das ist das Wunder der Abendmahlsfeier. Wir bereiten alles vor. Wir bauen das auf. Wir bereiten den Gottesdienst vor und feiern ihn bis dahin. Und Christus ist bei uns. Und plötzlich sind wir bei ihm. Und kriegen einen Vorgeschmack darauf, dass er unser Gastgeber bleibt in Ewigkeit. Dass wir bei ihm bleiben dürfen und mit ihm feiern. Das Fest im Himmel, das kein Ende hat. Christus gibt uns die Verheißung eines Throns in der ewigen Herrlichkeit. Das haben wir nicht verdient. Wir sind Menschen, die er heimsuchen muss, damit das mit uns gut geht. Wir sind Menschen, um die er sich ganz besonders intensiv und liebevoll kümmern muss, damit wir nicht auf Abwege geraten. Aber das tut er, damit wir nur bei ihm sind, hier und in Ewigkeit, damit wir bei ihm sind und bei ihm bleiben. Amen.